gentlemen, 女生们，大家好。我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, heute mit Sascha Szabo, der aus Freiburg gekommen ist und eine ganz spezielle Forschungsrichtung betreibt. Bettina wird ihn vorstellen.
Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, den weiten Weg auf sich genommen haben. Ich stelle unseren Gast kurz vor. Sascha Szabo studierte Germanistik, Philosophie, Soziologie und Kulturmanagement, machte auch eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen, also er weiß auch, wovon er redet, ist Lehrbeauftragter in Freiburg und Hamburg, hat auch ein eigenes Institut mitgegründet und ist seitdem einer der führenden Unterhaltungswissenschaftler in unserem Lande. Er hat eine ganze Menge geschrieben, seit 2006 seiner Dissertation zum Thema Rausch und Rummel, also das begleitet ihn also schon über 12 Jahre, sind inzwischen mehr als 10 Bücher entstanden, also er ist ein Vielschreiber, jedes Jahr haut er ein Buch raus. Ich will nur einige Titel nennen, Fahrtchips, das Spielgeld der Kirmes, Kirmes, Jahrmarkt und Volksfeste, Unterhaltungswissenschaft, Populärkultur im Diskurs der Cultural Studies, Artefakt, Körper, Skizzen zu einer Soziologie des Schmerzes, Barbecue, Grillen, eine Wissenschaft, Sozioanalyse des Alltags, kulturelle Wurmlöcher und gesellschaftliche Seismographen und die beiden Bücher, die in den letzten beiden Jahren entstanden sind. Einmal ein wunderbares, schönes, auch optisch sehr schönes Buch mit Postkarten über Lunaparks von Hamburg über Dortmund, Entschuldigung, Berlin und ich habe auch noch was über Leipzig gelernt. Also das sind sehr wunderbare Postkarten und eine Umschreibung dieser Lunaparks und wie sie entstanden sind und so weiter. Und dann das neueste Buch, Außeralltägliche Welten, Oktoberfest, Disneyland, Computerspiele, Sozioanalyse des Vergnügens. Also eine ganze Menge Publikationen. Es ist ein sehr dichtes Buch, hat 11 Kapitel, hat auch einen enormen Apparat, was die Klassiker der Soziologie angeht, auf die er sich beruft. Ja, und auch der Anthropologie und hat auch ein paar Fotos und Dokumente noch mit enthalten. Und das Einzige, was ich an dem Buch, dann problematisch fand und ich dann doch drüber lesen musste, war das Kapitel Computerspiele oder Spielwelten. Also habe ich nichts mehr verstanden und da war ich draußen. Also das fand ich dann, da brauchte man Insiderwissen. Ja, meine erste Frage wäre an Sie, womit befasst sich überhaupt eine Sozioanalyse des Vergnügens?
Vielleicht beginne ich lieber damit, was ein Unterhaltungswissenschaftler macht. Und das führt uns dann zum Vergnügen. Für mich das Spannende an der Unterhaltungswissenschaft ist, als ich mit der Forschung begann, waren es die Alltagsartefakte, die mich interessiert haben, die kulturellen Dimensionen von Alltagsartefakten. Und dann bin ich hingegangen und habe angefangen, diese Artefakte wie Texte zu lesen. Und daraus entstand dann so etwas wie eine Sozioanalyse. Diese Sozioanalyse ist letztlich eine Umprägung. Und ich gehe davon aus, dass bestimmte kulturelle Artefakte einen Zugang zu einer Außeralltäglichkeit ermöglichen. Und diese Außeralltäglichkeit kann jetzt mittels auch von Computerspielen, aber eben auch von Kirmes, von Vergnügungspark eröffnet werden und ermöglichte Menschen jenseits des Alltags.
Also Sie sagen außer Alltäglichkeit und gleichwohl sind das sehr bekannte Phänomene. Also es sind sind Einrichtungen wie eben Lunaparks, es gibt ein wunderbares Kapitel über Disneyland und andere, ja, uns nahe Einrichtungen. Sie erläutern sogar einmal den Foucault'schen Begriff der Heterotopie am Krankenhaus, nur um am Ende zu sagen, also direkt vergleichbar ist es nicht. Also was mir sehr gut gefällt, ist diese Nähe zur Empirie, zur Beschreibung. Sie entwickeln, wenn ich das richtig sehe, auch die Philosophie gewissermaßen als eine Hilfestellung für sich selbst, sagen auch, dass das Außergewöhnliche und das Außeralltägliche eben von uns gebraucht werden. Und dass es da eine Geschichte gibt, eine Geschichte von Jahrmärkten zum Beispiel, die ja schon sehr lange zurückgehen, aber auch von was in Kirchen stattfindet, also Religion ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also faszinierend, und wir kommen da sicher noch drauf zu sprechen, sind die Beispiele aus der Gegenwart bis zu den Computerspielen. Aber wie weit würden Sie Ihr Aufgabenfeld zurückdefinieren?
Diese Außeralltäglichkeit wird bei Max Weber zum Beispiel an das Charisma gekoppelt. Das Charisma ist im religiösen Bereich angesiedelt, und das Spannende nun auch bei Belantis, wenn man eine Genealogie konstruieren will, könnte man sie beginnen lassen bei der mittelalterlichen Kirmes. Die ersten Kirmesen in Deutschland, also Kirmes kommt von der Kirchmesse. Wir haben da noch eine sehr enge Verknüpfung des Spirituellen und des Profanen. Das beginnt etwa im 8. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert kommen die Jahrmärkte dazu. Da ist es schon deutlich weltlicher. 14. Jahrhundert die Schützenfeste. Da wird es dann eher politisch. 19. Jahrhundert dann die Volksfeste, Oktoberfest, Cannstatter Wasen, wo es auch darum ging, das Volk an den Souverän zu binden. Dann kommen die Lunaparks, und jetzt kommt dann über Disneyland Belantis. Dieses Außeralltägliche aus dem 8. Jahrhundert zieht sich ganz unmerklich über diese vielen Jahrhunderte, und man kann es, glaube ich, heute noch bei solchen relativ profanen oder banal wirkenden Phänomenen aufzeigen.
Und trotzdem haben alle diese Phänomene auch eine eigene Geschichte. Also sie haben ihre Konjunkturen, werden auch plötzlich nicht mehr so attraktiv. Also wie kommt es eigentlich zum Beispiel dazu, dass die Lunaparks nicht mehr existieren?
Die Lunaparks sind eigentlich ein sehr spannendes Kapitel. Wir haben im 19. Jahrhundert das Aufkommen der großen Volksfeste. Und aus diesen Volksfesten verdauerten sich oft an den Stadträndern Vergnügungsviertel. Diese Vergnügungsviertel waren so etwas wie die Vorläufer der heutigen Themenparks, aber sie waren doch irgendwie etwas anderes. Sie waren urban. Man ist auch eher hingegangen, um anzuwandeln. Zu Belantis geht man eher. Es ist ein Familienpark. Man geht da eigentlich nicht hin, um jemanden zu daten. Das macht man eher auf der Kirmes. Bei den Lunaparks war auch dieses Archaische, dieses Rauschhafte ein Stück weit verdauert. Diese Lunaparks kamen dann in der Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren, verloren sie ein Stück weit ihre Attraktivität und wurden dann im Nationalsozialismus diejenigen, die überlebt hatten, eigentlich zynisch abgewickelt. Also der Lunapark in Leipzig-Waren zum Beispiel wurde zu einem Arbeitslager umgewidmet.
Ja, und Sie betonen auch zum Beispiel den Auensee, wo es einen riesigen Lunapark gab, das, was ich gar nicht wusste, was man aus diesem Bildband hier lernt, das wurde dann auch zu einer DDR-Volksbildungsstätte, also mit eher pädagogischem Anstrich, also daran sind Sie weniger interessiert. Es geht mehr sozusagen ums Exzessive, ums Ausbrechen, eben das Nicht-Alltägliche. Und dann haben Sie aber so weit zur Beschreibung, und da könnte man Ihnen ewig folgen, man guckt eine Postkarte nach der anderen an und liest sich eine schöne Beschreibung durch. Aber dann fallen solche Sätze, eben haben Sie es auch schon gesagt, wie dadurch bindet der Souverän oder der König sein Volk an sich. Sowas, Sie können es sicher noch mal besser wiederholen und erklären, darum würde ich bitten.
Ja, also die Tücke des Vergnügens besteht darin, dass dieses Vergnügen oft instrumentalisiert wird und korrumpiert wird. Es ist oft so, dass an diesen außeralltäglichen Orten, dass diese Besucher in gewisser Form ein ekstatisches Erleben haben, dieses ekstatische Erleben. Und es ist etwas, dem meine Sympathie gilt, wird jetzt in eine eigene Sinndeutung überführt. Gleichzeitig besteht immer wieder dieser Versuch von Seiten der Gesellschaft, jetzt diese Sinndeutung zu beeinflussen, dort einen bestimmten Spin zu geben, zu ideologisieren, zu lehren. In der DDR gab es, in Berlin zum Beispiel gab es den Kulturpark Berlin. Und den fand also auch sehr spannend, eigentlich der einzige beständige Rummel in der DDR. Und was dort jetzt spannend ist, dass eigentlich in der linken Theorie dieses Vergnügen auch immer sehr kritisch gesehen wird. Als dass es unter dem Eskapismusvorwurf steht und man sagt, naja, bevor ich mich aus dem Alltag entziehe, sollte ich lieber an den Missständen arbeiten und sie verändern.
Ich schließe jetzt mal an das Triebhafte an, an das, das Exzentrische, was ja sozusagen das Jenseits des Alltags ausmacht gegenüber dem Diesseits, ja, wo man sozusagen so gemäß der protestantischen Ethik zurechtgestutzt wird für die Arbeitswelt und alles irgendwie nutzensorientiert ist, also so ein Schwarz-Weiß-Bild wird ja aufgemacht. Wozu ist dieses Jenseits des Alltages wichtig und dieses Triebhafte, was kann da abreagiert werden, wozu braucht der Mensch sowas, wenn er sowas braucht? Gibt es da so eine anthropologische Antriebsfeder? Warum sucht der Mensch so etwas? Warum sind solche Sachen entstanden? Was war die Motivation?
Der Reiz dieser ganzen Anlagen, auch der Achterbahn, des Karussell, der verschiedenen Karussells, sind eigentlich, dass der Besucher in der Erlebnisgegenwart entführt wird. Und dies geschieht zum einen durch die Aufwertung des Körpers. Und was in diesem Moment geschieht, ist, dass das reflexive Bewusstsein für einen kurzen Moment transzendiert wird. Was jetzt geschieht, ist, dass im Prinzip Ich und Umwelt für einen kurzen Moment in Identität geraten oder in Identität kommen. Und was jetzt stattfindet, ist, dass dieser Moment, ich nenne den des Unmittelbaren, dass sich dort der Mensch als Naturhaftes erfährt. Dieses Naturhafte wird jetzt in dem nächsten Akt in eine symbolische Ordnung überführt, in Kultur. Und dieser Prozess des Kulturschaffens ist nun in dem Fall ein sehr, sehr individueller. Im Falle jetzt der Themenparks, um jetzt ein Gegenbeispiel zu nehmen, ist es eben ein sehr, sehr geprägter. Also die Seelenschau in Disneyland ist nicht mehr meine eigene, sondern die von Walt Disney. Das mag nun sehr spannend sein. Also Walt Disney hat sich angeblich auch im Schneewittchensarg beerdigen lassen. Aber eigentlich gilt meine Sympathie meiner eigenen Befindlichkeit und meiner eigenen Weltdeutung. Und diese Orte erlauben jetzt, mir diese eigene Weltdeutung zuzulassen und gleichzeitig, indem ich mich selbst über meinen Körper erfahre, wird Wirklichkeit wirklich. Das ist diese Besonderheit der Achterbahn, weswegen ich auch glaube, dass Achterbahnen nicht aus der Mode kommen. Je digitalisierter und entfremdeter unser Alltag wird, umso attraktiver wird es, unseren Körper aufzuwerten.
Also das mit der Achterbahn ist ein gutes Beispiel. Also ich bin jemand, der nie Achterbahn fährt. Ich habe schreckliche Angst davor. Jetzt habe ich bei Ihnen gelesen, dass es da um ein Verhältnis von Intensität und Übelkeit geht. Ja, Sie sprechen davon, dass, und zwar glaube ich im Zusammenhang mit gewissen Computerspielen. Es gibt nämlich nicht nur die echte Achterbahn, da können Sie gerne noch mehr dazu sagen. Ich höre da gerne von ganz außen zu, solange ich nicht mitfahren muss. Sondern es gibt dann auch Spiele, die diese Lunaparks sozusagen imitieren oder die darauf aufsetzen. Also es gibt einen Oktoberfest-Manager als Spiel, ja. Und es gibt dann eben offensichtlich auch Spiele, in denen man Achterbahnen bauen kann. Und dann kann man in dem Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe, bitte korrigieren Sie mich dann, in dem Spiel kann man sozusagen Punkte gewinnen, wenn man sozusagen die Achterbahnfahrt so steigern kann, dass die Intensität immer hoch bleibt, ohne zur Übelkeit zu werden. Also weil das es müsste dann aufgewischt werden, sozusagen. Ja.
Ja, es müsste aufgewischt werden. Dieses Spiel ist sogar noch infamer. Denn wenn sich einer übergeben hat und die nächste Figur läuft dahin und sieht das Erbrochene, dreht es dem auch den Magen um. Und so gibt es dann eine Kaskade des sich Erbrechens. Und man hat da...
Hat er verloren, oder wie?
Man muss sehr viel Jobber einstellen, um die Wege wieder sauber zu bekommen. Ich kann das gut nachvollziehen, weil meine Ekelschwelle auch sehr niedrig ist. Steven Spielberg im Übrigen bei... der erste Film von Steven Spielberg ging über Dinosaurier und er setzte sich in die letzte Reihe, machte Geräusche, als ob er sich übergibt und schüttete dann sein Getränk auf seinen Vordermann, der sich dann übergeben musste. Und so gab es im Kino eine ganze Kaskade.
Aber nochmal jetzt zum Ernst der Sache zurück, weil Sie sagen, das macht das Wirkliche wirklich. Da wird das Unmittelbare zu meiner eigenen Zeit. Ich werde total intensiv sozusagen in einen Raum, in eine Zeit versetzt, das sind jetzt meine eigenen Worte, die nichts mehr mit dem Alltag zu tun haben. Und genau deswegen gehe ich da auch hin, jetzt mal in die, in die wirklichen Parks. Und Sie verbinden das mit einer, also mit einer Körperlichkeit, die Sie dann bei den Computerspielen darüber vermissen, also bei den auch bei, insgesamt bei Spielen, die am Bildschirm stattfinden. Und diese Körperlichkeit, warum, also warum ist immer eine blöde Frage, aber sozusagen inwieweit ist sie Ihnen wichtig, das sozusagen auszudeuten?
Der Körper ist für mich die Instanz, über, letztlich kann man es über den Begriff der Sensation beschreiben. Die Sensation ist etwas, was sehr oft in der eigentlich gebräuchlichen Beschreibung von Vergnügungsparks stattfindet, und Sensation meint etwas, was erstmal ein körperliches Befinden ist. Die Sensation zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie erstmal unreflektiert ist und dann in einem zweiten Schritt gedeutet wird. Mich interessiert vielmehr dieser erste. In diesem ersten Schritt passiert nun etwas, dass ich ganz in einer Gegenwart letztlich, in eine Erlebnisgegenwart eintauche und diese Erlebnisgegenwart über den Körper schaltet letztlich mein reflexives Bewusstsein für einen kurzen Moment aus. Damit geschieht auch etwas, was ich ganz spannend finde, nämlich die Zeitachsen, sowohl jetzt die Zukunft, die mir Sorgen machen kann, ganz alltägliche Sorgen, aber auch die großen Sorgen, ob ich sterben muss, ob ich krank bin, ob ich Geld habe, all dieses wird für einen kurzen Moment aufgehoben und natürlich im gleichen Prozess wird auch die Vergangenheit ein Stück weit aufgehoben. Ich beschreibe das immer, der Körper ist für mich etwas Tierhaftes, ich war ganz Tier. Ich habe da immer meine Kaninchen vor Augen gehabt, früher hatte ich Kaninchen und ich mag auch Kaninchen. Kaninchen haben etwas sehr Entschleunigtes und machen, glaube ich zumindest, machen sich nicht so viel Sorgen über ihre Endlichkeit wie ich. Darum beneide ich sie. Und dieses Tierhafte ist etwas, was wir durch Körperaufwertung in der Achterbahn für einen kurzen Moment erleben können.
Das heißt also sozusagen so eine Art Hier und Jetzt sein, Ängste, Sorgen, Nöte, Kümmern, Ausschalten und sozusagen nur noch im Angesicht des Todes vielleicht noch oder des Schmerzes, wie auch immer halt, oder des Magenaufsteigens dann das Erleben, also ganz körperlich empfinden. Also das meinen Sie?
Ja, wobei jetzt ganz kurz noch ein Wort zum Übergeben. Eigentlich bei einer gut gemachten Achterbahn dreht man sich wohl um den Magen, aber es dreht sich einem der Magen nicht um. Also es gibt da diese berühmte Herzlinie, davor wurden Achterbahnen so etwa in der Körpermitte berechnet und es den Leuten wurde es wirklich schlecht. Also als ich klein war und die ersten Achterbahnen gefahren haben, das war grauslich. Ich bin dann bestimmt 20 Jahre nicht mehr gefahren. Und später rückte das ein Stück nach oben, so auf die Höhe des Herzens. Und jetzt soll es ein angenehmes Gefühl, also ich finde es angenehm, soll es ein angenehmes Gefühl vermitteln. Nehmen wir wieder das Kaninchen. Kaninchen mögen, würde ich jetzt mal sagen, angenehme Gefühle. Sobald es unangenehm ist, sind sie weg.
Neben diesem ganz speziellen körperlichen Ausdruck geht es aber vor allen Dingen auch in dem Buch unter anderem darum, dass das Libidinöse sozusagen da eine ganz große Rolle spielt. Inwiefern ist das so?
Ja, also steigen wir ein Stück tiefer ein, dann ist dieses Unmittelbare wird bei Freud als das Triebhafte beschrieben und zeichnet sich durch eine Totalität aus, die als traumatisch empfunden wird. Es ist das Es. Dieses wird letztlich bearbeitet, wird in eine bestimmte Ordnung gebracht und wird so dann zur Kultur. Das ist dieses berühmte wie heißt es denn? Triebsublimierung ist die Grundlage kultureller Höherentwicklung. Das ist letztlich diese Denkfigur. Dieses Spannende des Triebhaften ist, dass es, glaube ich, diesen Aspekt der Vitalität sehr stark vermittelt. Wir haben nun, wenn wir uns in so einen Ort begeben, eigentlich ein Bedürfnis, dieses Triebhafte oder unsere Naturhaftigkeit für einen kurzen Moment zu erfahren. Wir können nicht dort bleiben, sonst wird es traumatisch. Wir begeben uns raus. Und damit nehmen wir etwas mit, was ich als Inspiration bezeichne. Diese Inspiration ist etwas, was dann so eine Art Keim für die symbolische Ordnung ist, für die Narration. Sobald es nicht mehr stattfindet, verschwindet zum einen das Heterotop, übrig bleiben dann nur noch verschiedene Relikte, wie Lunaparks eben, die wir nicht mehr richtig einordnen können. Zum anderen suche ich mir dann Heterotope aus, die es mir ermöglichen, in einer anderen Art jetzt diese Unmittelbarkeit zu erfahren. Zum Beispiel Bungee-Springen wäre so etwas.
Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen. Also wieso erstmal werden wir traumatisiert, wenn wir an diesen Orten verbleiben, wo Sie doch gleichzeitig darauf verweisen, dass die Gerätschaften, die Maschinen, die dort stehen und uns Lust bereiten sollen, im weiten Sinne sozusagen zurückgehen auf den normalen Spielplatz, wo die Schaukel und das Karussell und dergleichen sind. Und die Kinder können ja durchaus irgendwie sehr viele Stunden dort verbringen und tagelang und sozusagen ihre ganze Kindheit und die gehen offenbar nicht traumatisiert daraus hervor.
Dieses Trauma meint etwas, was sich erstmal nicht in Worte fassen lässt, was einen überwältigt, was man auch noch nicht in eine symbolische Ordnung gefasst hat. Sobald man, und das ist letztlich auch in der Psychotherapie so, wenn ich ein Trauma erfahre, wenn ich eine bestimmte Situationen erlebt, die ich nicht einordnen kann, gibt es zumindest in bestimmten Therapieformen, versucht man jetzt dieses Erlebnis zu integrieren, in eine Erzählung zu integrieren. Ich kann mich nicht dauerhaft dieser Naturhaftigkeit exponieren, weil ich eigentlich gezwungen bin, ständig zu oszillieren zwischen naturhaft und kulturhaft. Das wird reguliert, zum Beispiel auch beim Spielplatz, in dem zum einen diese Heterotope räumlich abgegrenzt sind. Also sie haben Grenzen, die Vergnügungsparks haben Tore. Es gibt auch bestimmte Zeiten. Also auch auf dem Spielplatz, zumindest bei uns in Freiburg, ist, glaube ich, um 20 Uhr Schluss. Da schimpfen dann die Nachbarn. Und spätestens wenn Essen kommt, wird man von diesem Ort wieder herausgezogen. Und so entsteht eigentlich diese Attraktivität in diesem Wechselspiel zwischen Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit oder eben zwischen Kultur und Natur.
Ich verstehe das schon und habe doch die gleiche Frage. Ich verstehe, dass man den Gegensatz von Natur und Kultur hier anwenden kann, weil es gibt ja zum Beispiel die große Attraktion. Ich will ja aussteigen, ich will ja dahin, ich will ja etwas anderes erleben, ich will auch jemand anderes sein, ich will vielleicht meinen Körper spüren bis zur Übelkeitsgrenze, nicht weiter. Und das würde dahin hinauslaufen, dass man sagt, man tritt aus der Welt des Alltags aus in eine andere Welt, an einen anderen Ort, mit anderen Regeln, Zeiten etc. Ja. Gleichzeitig ist das so anders ja nicht, sondern es ist ja gesucht anders. Ich will ja dahin, weil ich auch schon weiß, was mich erlebt und weil ich ja nur, in Anführungszeichen, Grenzen ausprobiere. Ich gehe ja nur an den Rand dessen. Wie gesagt, ich gehe da nicht sehr weit. Für mich ist der Rand schon früher da, aber andere Leute haben ja da ganz offensichtlich ein juchzendes Vergnügen, sich irgendwie emporschleudern zu lassen. Das alles ist ja auch Kultur. Also wo ist denn dann wirklich, also das ist die Kultur des Spielens, die Kultur des Festes, die Sie auch beschreiben, die Kultur des Nicht-Alltäglichen. Aber es ist doch nicht mehr oder weniger Natur. Also wie kann man diesen Gegensatz tatsächlich so durchhalten oder bin ich ein bisschen schematisch? Ich denke immer daran, dass bei Leibniz die Monaden sicher gerne Achterbahn gefahren werden und nicht sich in einer anderen Welt befunden hätten, sondern einfach nur sozusagen in einer anderen Bewegung in derselben Welt oder so etwas. Also man kann es ja auch weniger dichotomisch beschreiben, weniger Kultur, Natur, sondern mehr an die Grenzen gehen, sozusagen sich ausreizen, so etwas. Das sind aber eher sozusagen diese dehnende oder das, sagen wir selbst die Vokabel des Exzessiven haben Sie nicht so sehr benutzt, sondern mehr den Umschlag, den versuchen Sie immer wieder zu zeigen, was ich auch glaube.
Ja, also in der Tat gibt es dieses Dichotomische und ich versuch es dadurch zu entschärfen, dass ich diese Figur des Wurmlochs genommen habe. Dieses Wurmloch ist letztlich etwas Dynamisches, das sich zwischen oder das diese Dichotomie ein Stück weit verbindet und sie letztlich auch dynamisiert. Dieses, weswegen mir, glaube ich, dieser Umschlag so wichtig ist, wenn man jetzt diese einzelnen Attraktionen nimmt und schaut, was dort passiert, kann man es letztlich als eine Art Mutprobe beschreiben. In der Mutprobe gibt es gibt es nun drei Phasen, die man auch wunderbar bei der Achterbahn sehen kann. Ich begebe mich hin zur Achterbahn, ich sehe, was da passiert, ich bin langsam aufgeregt, ich gehe mit Freunden dorthin, dann fahre ich und kommen nach der Fahrt wieder zurück. Letztlich wird es in der Anthropologie beschrieben in einem neuen Status. Für mich dieses Spannende ist eigentlich die Phase dazwischen. Was passiert genau in diesen drei Minuten in der Achterbahn, wo ich ganz in der Mutprobe stecke. Was passiert dort? Und dieses, was dort passiert, ist, glaube ich, eine massive Aufwertung des Körpers in unterschiedlichen Formen jetzt. Und dieser Körper ist für mich etwas, und da kommen wir wieder zum sich übergeben, zum Kotzen. Kotzen ist für einen kurzen Moment, und es macht es so entlastend, das Ausblenden von Zivilisation, von Kultur. Ich bin unzivilisiert, und was dort geschieht, deshalb ist Kotzen oft in Trinkritualen so wichtig. Wenn ich einen Begleiter habe, erlebt er mich für einen kurzen Moment zurückgeworfen auf meine Naturhaftigkeit, und ich sehe, wie er mit mir umgeht, und damit entsteht auch ein Stück weit Vertrauen.
Also mir fällt beim Übergeben natürlich auch die römische Kultur ein, die so als dekadent berichtet wurde, wo man mit der Feder kitzelt, damit man sozusagen sich befreit, um neue Nahrung zu sich zu nehmen. Also ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das wäre dann wieder so ein Argument, das sagt, auch diese ganze ritualisierte Körpersteigerung ist ein zutiefst kulturelles, ritualisiertes Spiel. Aber das würde Ihnen ja gar nicht so richtig widersprechen. Ich habe meine Schwierigkeiten mit dieser Dichotomie, aber ich verstehe das sehr gut und finde das auch sehr gut, dass Sie versuchen, jetzt nicht als ein Soziologe sozusagen ein bisschen so kühl und abstrakt aufzutreten und die Welt geschehen zu lassen und sie sozusagen in wohlgesetzten Worten irgendwie in irgendwelche Ecken zu stecken, sondern Sie versuchen, die Bewegung eben auch nachzuvollziehen, die die Menschen von der einen zur anderen Welt eben treibt. Ja, Sie sind durchaus interessiert am sich verlierenden Subjekt, an diesem, deswegen sind Sie auch interessiert an der Idee, die Foucault hatte, von dieser Heterotopie, diesen anderen Orten, wo andere Regeln gelten oder so etwas. Wie fing das denn bei Ihnen an, also mit der Entwicklung dieses Themas? Es ist ja jetzt ein Thema über Rausch, Rummel, Kirmes und so weiter, das Sie in vielen Varianten beschreiben. Sie bleiben bei diesem Thema sehr stark. Ja? Also ich will nur daran erinnern, dass man über Völkerschauen und Zoos ja auch sehr politisch kritische Sachen geschrieben hat, die also mit Imperialismus zu tun haben, mit Verachtung auch von anderen Menschen, die man sich zum Vergnügen vorführt. Solche harten Phänomene habe ich jetzt jedenfalls in diesen beiden Büchern nicht entdeckt. Sie bleiben selber ein bisschen spielerisch bei der Art und Weise, wie Sie beschreiben. Ist das bewusst so? Oder wo setzt bei Ihnen die Kälte der Wissenschaft ein?
Es ist in der Tat bewusst so. Ich begann eigentlich, bevor ich mich für Kirmes und Festplätze begeistern konnte, hatte ich über Computerspiele lange geforscht. Eigentlich seit Beginn meines Studiums standen immer Computerspiele für mich als Kulturträger sehr stark im Mittelpunkt. Ich war dann um 2000 rum irgendwie vertieft in diese ganzen Spieltheorien und lief eigentlich relativ ungeplant zufällig mit meiner Frau über die Kirmes und sah ehrlich gesagt das erste Mal wirklich diese ganzen Fahrgeschäfte. Und zum einen sah ich, dass diese Fahrgeschäfte sich wunderbar in diese Spieltheorien einfügen lassen. Und man kann Spiele unterscheiden in Wettkampfspiele, Glücksspiele, Schauspiele und Rauschspiele. Alle vier Spielgattungen findet man wunderbar repräsentiert auf der Kirmes. Die Schauspiele heutzutage nicht mehr so sehr, aber dafür vor 100 Jahren waren es die Schaubuden. Ich habe sie ein Stück weit ausgeblendet, weil mich die aktuelleren Festplätze interessiert haben. Nächstes Jahr kommt ein Buch raus, bei dem ich mich eben mit diesen Schaubuden beschäftige. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Schaubuden unattraktiv. Die Ausstellung von Menschen, es ist eine Heerschau des Kolonialismus, sagte Oetermann. Und bei vielen zur Schaustellungen fällt es mir schwer, ein gutes Gefühl zu haben. Es ist sehr grenzwertig. Was nun aus diesen Computerspielen zu den Festplätzen entstand, als ich diese Fahrgeschäfte sah ich eigentlich, dass es Maschinen sind, dass es Fabrikmaschinen sind, die zweckentfremdet sind, die etwas erzeugen, was ein immaterielles Gut ist, nämlich Lust. Es wird dort ein immaterielles Gut regelrecht produziert und dann bin ich nach Hause gegangen, habe irgendwie geschaut, was es dazu gibt. So wahnsinnig viel gab es nicht. Es gibt sehr viel aus der Volkskunde, es gibt ganz, ganz viel aus den heimatkundlichen Dingen, also zu jeder Kirmes gibt es letztlich eine Kulturgeschichte, aber so diese Frage, was geschieht dort? Warum gibt es dieses Bedürfnis, sich zentrifugieren zu lassen? Dem sind nur ganz wenige hinterhergegangen. Und mich hat letztlich diese Zweckentfremdung, diese Umwertung von Maschinen zur Erzeugung von Lust unglaublich fasziniert. Und bei den Computerspielen bin ich letztlich deshalb nicht weitergegangen, nochmal um auf das Übergeben zu kommen. Es ist nämlich die Körperlichkeit, die ich dort vermisse. Und dies macht eben die Achterbahn so besonders. Heutzutage versucht man jetzt mit Virtual Reality ein Stück weit Computerspiele und Achterbahn miteinander zu verbinden. Für mich dieses Spannende war tatsächlich diese Unmittelbarkeit. Und bei den Computerspielen, und es war ganz früh in meinem Studium, als ich großmäulig behauptet habe, natürlich die ganze Welt stünde offen und man kann das in Computerspielen simulieren und sie seien grenzenlos, meinte meine Professorin, ob sie wirklich grenzenlos seien oder ob es eben nicht der Code des Programmierers sei. Und dies unterscheidet eben diese Computerspiele von die Festplätze simulieren von den wirklichen Festplätzen. Ich bin dort der Deutung des Programmierers unterworfen, während ich auf der Kirmes selbst letztlich meine eigene Geschichte erzählen und erleben kann.
Das heißt also, der Spieler tritt auch gleichzeitig als Mitgestalter zumindest auf, innerhalb der Grenzen des Codes.
Ja.
Das ist auch sozusagen ein neuer Lustgewinn, der über Computerspiele dann erzeugt werden kann.
Der nicht über Computerspiele erzeugt werden kann, der beim Kirmesbesuch erzeugt werden kann. Bei Computerspielen gibt es von Kittler. Kittler sagt irgendwann in einem Vortrag, der User ist der Loser. Weswegen er sich dann irgendwie nur noch mit dem Code beschäftigte und versucht hat, letztlich im Computer die eigene symbolische Ordnung zu schaffen. Oder durch das Programmieren die eigene symbolische Ordnung zu schaffen.
Nun schreiben Sie ja, Massenkultur wird in der Wissenschaft oftmals als etwas Unzivilisiertes behandelt. Sie beschreiben ja auch das Oktoberfest, ja, also wo genau diese Rituale des Trinkens, Fröhlichseins, Anbändelns und dergleichen noch sozusagen über die Welt sich inzwischen gespannt hat. Ja, überall gibt es auch die Oktoberfeste, selbst hier in Leipzig. Wie versuchen Sie sozusagen diesen arroganten Blick auf diese Massenkultur zu retten?
Ich versuche es zu retten, indem ich dieses Projekt als Unterhaltungswissenschaft firmieren lasse. Und es gibt eben, oder es gab lange diese Tradition der Dichotomie zwischen E- und U-Kultur, zwischen ernsthafter und Unterhaltungskultur. Und das ist etwas Tückische oder dieses, ich finde auch ein bisschen dieses Gemeine ist, dass Hochkultur so etwas wie einen Halo-Effekt hat. Wenn ich mich mit einem großen Geist schmücke, strahlt er ab auf mich, ich werde selber etwas größer. Wenn ich unten wühle beim verfemten Rest, mache ich mich schmutzig. Und es ist, ganz ehrlich gesagt, es ist auch nicht karriereförderlich. Es wäre karriereförderlicher, sich mit Hegel oder Goethe zu beschäftigen, als mit Playmobil, Ballermann und Jahrmärkten oder über die Faszination des Kotzens zu sprechen. Also das alles sind letztlich Dinge, die verfemt sind. Und wenn man vielleicht man könnte es in Schichten beschreiben. Viele dieser Attraktionen sind letztlich ein herabgesunkenes Kulturgut. Auch die Schaubuden etwa finden sich dann die Vorläufer noch in den Menagerien so etwas, sind dann über die Jahrhunderte popularisiert worden, sind jetzt irgendwo unten gelandet. Für mich dieses Spannende ist nun, dieses Untere zu deuten, und die Hoffnung war eigentlich, es ein Stück weit zu rahmen, zu veredeln. Jetzt ist dieses Gemeine, die Hochkultur grenzt sich gegenüber der Unterhaltungskultur ab. Diejenigen, die hochkulturell sind, wollen mit den unten nichts zu tun haben, aber die unten sind, orientieren sich nach oben. Dieses, was übrig bleibt, sind jetzt diese Artefakte, mit denen sich mit denen sich ganz wenige eigentlich auseinandersetzen wollen. Für mich war es dann immer die Frage, es fahren irgendwie 3,5 Millionen, glaube ich, pro Jahr zum Ballermann. Und keiner mag den wirklich. Jeder hat irgendwie seine Vorurteile, die begründet oder nicht begründet sein wollen. Aber wirklich hinzugehen und hinzuschauen, was nun die Faszination ausmacht, mochte keiner. Gleichzeitig war irgendwie die Frage, keine Ahnung, was ich jetzt gern gelesen habe, Musil oder so. Keine 3,5 Millionen Leute lesen Musil. Gleichzeitig gibt es zu Musil irgendwie aberhunderte Publikationen. Diese Diskrepanz fand ich unglaublich spannend, und so war es dann für mich irgendwie auch logisch, dass ich mal zum Ballermann gehen musste, der super spannend ist.
Also diese Art von Aufmerksamkeit, die Sie entwickeln und in mehreren Büchern auch variieren, die finde ich schon sehr beeindruckend. Auch das Material, was Sie zutage fördern, also diese Postkartenkultur und diese Bilder, sind durchaus sehr instruktiv, und Sie erläutern sie auch so ein bisschen kulturhistorisch, würde ich jetzt sagen, wenn es dann um diese Lunaparks geht. Was jetzt die philosophische Analyse angeht, dann finde ich es sehr verständlich und auch gut, dass Sie versuchen, einen Gegenstand zum Recht zu verhelfen, weil er einfach zu unserer Welt gehört, ohne ihn versuchen abzuurteilen, so, ja, im Sinne dieser Hochkultur. Und auch sozusagen sie behandeln im Grunde die Theorien auch wie Artefakte, wie etwas, was sie zitieren, was sie sozusagen beiherspielen lassen, wo sie Hinweise geben auf die Festtheoretiker oder auf die Philosophen, die von anderen Räumen reden und so weiter. Das ist bei Ihnen ja nicht unbedingt jetzt zum Aufschließen generell gedacht. Ja? Sie wollen ja nicht mehr Vergnügungstheorie überhaupt entwickeln. Das würde ja in eine Anthropologie hineingehen, die, was weiß ich, sich mit der Attraktivität von Illusionen beschäftigt oder so, sondern Sie binden wiederum Ihre Überlegungen an reale Dinge, also eben an diese Feste, an etwas, was sich beobachten und beschreiben lässt. Ja. Wenn Sie das jetzt, also was Sie über Computerspiele gesagt haben, ist jetzt schade, dass die Leute, die bei uns im Hause über Computerspiele arbeiten, jetzt gerade nicht hier sind, die hätten vielleicht widersprochen, was jetzt sozusagen die Kreativität ist und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass Computerspiele so gut sind, dass man sich sogar dabei übergeben kann, ja. Aber jedenfalls ist der Illusionscharakter, den man ja auch sucht bei diesen Schauen, sehr, sehr groß. Also ich war in Disneyland in Los Angeles und da gibt es dieses, ich glaube, das muss ja wohl Teil des Tomorrowlands gewesen sein, wo man sich in so einen Space Shuttle setzt, ja, und dann guckt man eben in den Weltraum, das ist natürlich nur eine Leinwand, und dann bewegt sich das ganze Ding, wenn man da so rausgeschossen wird. Das ist wahnsinnig realistisch, ja, und man fühlt den Körper und ist trotzdem einfach betrogen, was man auch irgendwie weiß. Ja. Also ich wollte jetzt einfach diese lange Überleitung machen zu der Frage, was denn bei Ihnen als nächstes sozusagen kommt oder mit welchen Phänomenen Sie sich noch auseinandersetzen. Und da wollte ich ankündigen, dass wir das Mikrofon auch gleich mal rumgeben, falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben.
Mein nächstes Projekt beschäftigt sich eben auch nochmal da. Also es gibt ein kleineres Projekt, auf das mich Frau Kremberg letztlich vor einem Jahr gestoßen hat, und ich beschäftige mich seit einem Jahr damit. Sie stellte den heutigen Vortrag unter das Motto der Spaßgesellschaft. Und ich habe mich jetzt irgendwie ein gutes Jahr mit der Spaßgesellschaft beschäftigt. Und
wie macht man das? Also haben Sie Bücher über die Spaßgesellschaft gelesen oder wie haben Sie die Spaßgesellschaft studiert? Kann man da irgendwo hingehen?
Ja, letztlich.
Guckt man Fernsehen?
Erstmal beginnt man, glaube ich, als... Ich begann mit Büchern, wenn ich ehrlich bin. Ich begann mit Büchern, habe es natürlich wieder an Festplätzen festgemacht. Und diese Spannende der Spaßgesellschaft, für mich ist, dass dieser Begriff des Spaßes oft gekoppelt wird über das Vergnügen und wird beschrieben dann mit den letztlich mit den Theorien aus dem Situationismus. Guy Debord ist jemand, der da herangezogen wird. Und so habe ich versucht, diese Theorie des Spektakels auf die Dresdner Vogelwiese zu beziehen. Dort gibt es dann auch wieder viele Postkarten. Und so habe ich versucht, in 5 kleinen Essays eigentlich Frau Krembergs Inspiration umzusetzen.
Bravo.
Nein? Vor allen Dingen in Ihrem Buch Luna Parks bin ich durch die schönen Postkarten auf die Frage gekommen. Das wird auch nicht in diesem anderen Buch thematisiert. Inwiefern die Entstehung dieser Luna Parks auch etwas damit zu tun hat, dass plötzlich mit jetzt bei Stichwort Weltausstellungen halt neue Materialien zur Verfügung standen, neue Möglichkeiten des sich Ausprobierens, neue Industriemöglichkeiten und da hatte ich das Gefühl, dass die Leute, zum Beispiel dieser Herr Haas, sich selber auch derart ein Vergnügen bereiten, indem sie Dinge kreieren, Bahnen nachstellen, Berge inszenieren, alles Mögliche, die dann ja auch irgendwie heterotrope im Prinzip darstellen, also sich selber irgendwie einen Ort zu schaffen, sich auszutoben. Und inwiefern hängen diese neuen Werkstoffe und diese Möglichkeiten, die es Mitte des 19. bis Ende des 19. Jahrhunderts gab, unmittelbar mit diesem Bau, also es sind ja auch immer, also oft Neubauten halt, also große, was weiß ich, Paläste werden sie oft genannt, Tanzsäle, Bahnen, alles Mögliche, Rutschbahnen. Wie hängt das miteinander zusammen? Über die Baugeschichte wird ja jetzt nicht so viel gesagt.
Die Weltausstellung ab der Mitte des 19. Jahrhunderts sind sowohl in den großen Attraktionen, also Riesenräder. Riesenräder entstanden Ende des 19. Jahrhunderts als Konkurrenzprodukt zum Eiffelturm. Eiffelturm in Paris sollte in der darauffolgenden Weltausstellung in Columbia getoppt werden und man erinnerte sich jetzt, Ferris erinnerte sich daran, dass es diese kleinen russischen Schaukeln gab. Er hat jetzt dieses Ding potenziert, man fand es so attraktiv, dass es wirklich eine Sehenswürdigkeit wurde und es ist heute eigentlich metonymisch für einen Festplatz. Aber auch kleine Attraktionen, also die Legende ganz, also es ist mehr Legende als Tatsache, aber auch die Zuckerwatte war eine Erfindung auf einer Weltausstellung und fand sich dann wieder auf den Festplätzen. Ein anderes Kapitel sind auch viele der mit zu den Weltausstellungen gehörten, auch immer diese Völkerschauen. Also ganz viele aus der ganzen Welt irgendwie wurden letztlich Leute zusammen, zusammengebracht. Dann fand die Weltausstellung statt und man hat die Leute irgendwo dort gelassen. Die mussten jetzt ihr Auskommen finden und sind dann wieder auf die Festplätze, letztlich auf die Festplätze gekommen. Und so gab es einen engen Austausch zwischen, also unmittelbar zwischen den Weltausstellungen und den Festplätzen. Dieses zweite ist, und das finde ich fast ein Stück weit interessanter, es ist eigentlich diese Industrialisierung, also es ist die industrielle Technik, die in einen anderen Kontext gesetzt wird. Zum Beispiel die Rolltreppe ist etwas, was plötzlich zur, ich fahre bis heute gerne Rolltreppe, also was zur Belustigung genutzt wird. Aufzüge wurden plötzlich zum Amüsement genutzt. Und vielleicht für mich so dieses Interessanteste von klein auf war Charlie Chaplin in den modernen Zeiten, der Maschinentakt irgendwie sich nicht mehr lösen kann und plötzlich von der Maschine verschluckt wird und sich im Räderwerk findet. Diese Figur von Charlie Chaplin ist etwas, was ich von klein auf irgendwie als Bild vor Augen hatte und was ich, glaube ich, jetzt in der Theorie über das Spektakel dann wiederfindet.
Also gibt es da einen unmittelbaren Zusammenhang mit den neuen Möglichkeiten, die technisch und durch die neuen technischen Innovationen irgendwie zustande kamen und der Jahrmarktsbaugeschichte?
Ja, also der Jahrmarkt gilt immer als Popularisierer. Zum einen, das betrifft auch heute Virtual Reality. Also viele, die eigentlich jetzt mal VR erleben wollen, können das jetzt in irgendeinem Vergnügungspark einfach mal relativ gefahrlos machen. Und das gilt bis heute. Dieses Zweite, was ich eigentlich ganz, ganz spannend finde, ist dieser Kraft ist eigentlich die Vermittlung von Innovation, ist auch die Vermittlung von bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die jetzt auf den Jahrmärkten popularisiert werden. Und in der Rezeption jetzt dieser neuen Erkenntnisse wird etwas vermittelt, ohne Hemmschwelle. Also plötzlich wird Lernen genussvoll oder wird Lernen lustvoll. Und das ist etwas, was sowohl von den frühen Schaubuden, von Elefanten und Nashörnern und weiß ich was alles auf den Jahrmärkten gezeigt wurde, bis heutzutage zu neuesten technischen Innovationen geht.
Ich hänge mich gerade so ein bisschen an eine Erklärung auf, die Sie vorhin, oder etwas nebenbei, was Sie gesagt haben, dass die Nationalsozialisten diese Lunaparks quasi abgewickelt haben, dass es ein ähnliches Phänomen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit der DDR, also auch irgendwie so hier mit dem Haus Auensee irgendwie passiert ist. Also ich überspitze das jetzt zu einer Frage, ob es Gesellschaftsmodelle gibt, die diese Art von Kompensation oder diese Art von Außernatürlichkeitszustand absichtlich ausschalten will. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das vielleicht eine anthropologische Konstante ist, dass der Mensch oder die Menschen so etwas brauchen, was passiert dann eigentlich? Also weiß man darüber irgendetwas, wie die damit umgehen, wenn man ihnen etwas wegnimmt? Oder könnte man fest vermuten oder sagen, die Außeralltäglichkeit, jetzt ein neuer Dreh, wird nicht denen weggenommen, sondern der Zustand selbst wird in eine Außeralltäglichkeit gesetzt, wie man ja zum Beispiel die 12 Jahre Nationalsozialismus ja durchaus sehen könnte. Gibt es da irgendwie Forschungen, wie da sie diese Zusammenhänge sind, oder sind Sie da auf eine These gestoßen? Wäre kurz die Frage.
Ja, ich zögere gerade zwischen DDR, zwischen der Vergnügungspolitik der DDR und der Vergnügungspolitik der Nationalsozialisten gab es riesige Unterschiede. Der Plenterwald in Berlin ist für mich deshalb eigentlich interessant, weil in der klassisch linken Theorie eigentlich der Eskapismus jetzt erstmal unter Verdacht stand. Und man dort jetzt die Möglichkeit hatte, ein Stück weit, man sagte immer, es ist ein Stück Westen im Osten. So etwas sagte man immer zum Plenterwald. Das ist etwas ganz anderes. Im Nationalsozialismus, bei den Vergnügungsparks, würde ich es viel, viel tiefer und viel, viel schärfer betonen. Der Unterschied ist, dass letztlich diese Erfahrung des Individuellen im Nationalsozialismus als suspekt erachtet wurden und man jetzt eigentlich diese einzelnen Individuen zu einem Volkskörper vermassen wollte. Und diese Vermassung der Volkskörper findet jetzt nicht statt über Attraktionen, die eigentlich den Einzelnen auf sich selbst zurückwerfen. Also es geht im Nationalsozialismus mehr um die Auslöschung des Körpers als um die Aufwertung des Körpers, also des individuellen Körpers.
Mich würde nochmal genauer der Unterschied oder die Unterscheidung interessieren zwischen außergewöhnlichen Orten und alltäglichen Orten. Sie hatten jetzt schon angedeutet, dass es ekstatisch, exzentrisch und um ein bestimmtes Körpergefühl geht. Und ich habe mich jetzt gefragt, inwiefern beispielsweise der Zoo Leipzig auch als ein außergewöhnlicher Ort wahrgenommen werden könnte, der aber eben diese Merkmale, würde ich jetzt behaupten, nicht erfüllt. Also es geht nicht so sehr um ein Körperempfinden, es geht nicht so sehr um das exzentrische Erleben, und trotzdem würde ich sagen, sind wir scheinbar oder vielleicht auch tatsächlich für diesen Zeitraum in einer anderen Wirklichkeit oder in einer anderen Welt. Uns werden Regionen der Erde, gerade in Leipzig, irgendwie aufgezeigt. Wie würden Sie den Zoo einordnen?
Ganz sicher ist der Zoo ein Heterotop. Und ganz sicher schafft der Zoo
schafft er es, diese Außeralltäglichkeit herzustellen. Ich würde allerdings den Zoo in Differenz zu einem Jahrmarkt historisch darin sehen, dass der Zoo sehr lange auch eine pädagogische Aufgabe hatte. Und der Jahrmarkt hat diese eben nicht. Der Jahrmarkt ist sehr archaisch. Und wenn wir jetzt zu den Themenparks gehen, Disneyland sehr stark oder den Europapark in Freiburg. Der Europapark lebt ähnlich wie ein Zoo eigentlich davon, Wissen zu vermitteln, zu lehren. Was ich jetzt nun einen Unterschied finde und den finde ich auch relevant, ist dieser Aspekt des Nützlichen. Der Europapark, um jetzt da zu beginnen, der Europapark ködert letztlich die Familien dadurch, dass sie sagen, naja, ihr habt jetzt nicht nur einen Haufen Spaß und könnt einen Haufen Action erleben, sondern ihr könnt auch noch was lernen, ihr könnt was über fremde Kulturen lernen. Dieser Aspekt des Nützlichen findet sich jetzt auch wieder in den Zoos. Dieser Ursprung der Zoos, glaube ich, soweit ich belesen bin, findet sich eben zum Teil in den Menagerien wieder. Bei den Menagerien ist nun ein anderer Aspekt, den ich sehr faszinierend finde. Da geht es gar nicht so sehr ums Lernen, sondern es geht ums Wundern. Und wenn ich diese Erfahrung des Wunderns beim Zoo verspüre, dann geschieht, glaube ich, auch etwas, dass ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen bin und nicht in einem Diktat bin von Nützlichkeit oder einem vorgegebenen Diskurs.
Sie erwähnten Kirmes, Lunapark. Belandet es jetzt als Kategorie der neuen Vergnügungsstätte? Und meine Frage ist jetzt, können Sie zu all diesen drei Vergnügungskategorien zwei, drei typische Merkmale nennen? Was charakterisiert den Lunapark, was Kirmes, was Belandes?
Beginnen wir bei Belantis. Was Belantis auszeichnet, ist bei Belantis zumindest der Ansatz von einem durchgehenden Theming, also von einem gestalterischen Gesamtkonzept. Die Lunaparks im Unterschied zu Belantis stellten wesentlich stärker den Rausch in den Mittelpunkt. Also es gab relativ wenig Fahrgeschäfte, dafür unglaublich viele Lokale. Die Kirmes, wenn man jetzt mal das Oktoberfest weglässt, ist im Vergleich zu diesen beiden relativ unstrukturiert. Sie ist auch, und das ist vor allem dieses Merkmal, sie ist zeitlich limitiert. Beim Oktoberfest kommt jetzt noch dazu, dass es eben diese vielen Bierzelte gibt. Also das ist noch eine Besonderheit.
Vielen Dank. Ich habe doch noch eine Frage. Kann man heute noch die Aussage aus dem alten Rom auf die umsetzen? Brot und Spiele. Und kann man das über alle Gesellschaftsordnungen hinweg auf diese Vergnügungsstätten transferieren?
Es gibt zwei Antworten. Zum einen gibt es diese, sagen wir mal, eher kulturkritische, die eben bei Brot und Spielen ein Stück weit eine Kompensation sieht, dass bestimmte soziale Probleme für einen kurzen Moment ausgeblendet werden und dann diese Orte als sedativ wirken. es gibt diese. Das wäre jetzt als Kompensationsheterotop. Es gibt dieses andere, dem ich jetzt mit dem Herz verhaftet bin, das ist das Illusionsheterotop. Dort wäre jetzt Brot und Spiele, würde ich beides als sehr lustvoll beschreiben. Also mein aktuelles Seminar beschäftigt sich mit Gastrosophie. Essen ist neben, also sich übergeben, auch etwas, was sehr lustvoll ist, wo ich etwas von mir ausstehend, von mir außerhalb in mich aufnehme, es mir anverwandle, so etwas. Beim Spiel ist auch etwas. Im Spiel überschreite ich für einen kurzen Moment diese Idee der Nützlichkeit. Es ist etwas unnütz. Es gibt im Behaviorismus natürlich, dass alle Spiele irgendwie einen Grund haben und wir üben für unser späteres Leben, deshalb spielen auch Tiere. Das sind aber, glaube ich, gar nicht Spiele. Dieses eigentliche Spiel ist, dass ich für einen kurzen Moment aus dem Alltag aussteige und eine Alterität erlebe. Dieser utopische Raum, der macht es für mich so attraktiv. Deshalb ist es mit Sicherheit, aber es ist keine für Sie befriedigende Antwort, trifft mit Sicherheit Brot und Spiele zu. Ich würde aber Brot und Spiele beides als Rauschmittel beschreiben.
Mich würde mal interessieren, wie der Zugang zu den sogenannten neuen Lunaparks jetzt in Zeiten der Digitalisierung erforscht ist, ob da jetzt ein Rückgang zu verzeichnen ist. Weil es gibt ja auch die Erfahrung, dass die Computerspiele zum Beispiel auch einen Rausch erzeugen. Und ob dahingehend diejenigen, die das erleben durften oder erleben ständig permanent, ob die sich zu einem neuen oder anders gelegten Räuschen auf dem Lunapark dann verweigern.
Die Entwicklung im Moment ist eher so, dass man versucht, beide Erfahrungswelten miteinander zu verbinden. Auch schon in den frühen 90er Jahren, als ich die ersten Mal dann über im Cyberspace erlebt habe oder so, hat man eigentlich versucht, auch körperliche Rückkopplung möglich zu machen. Also dass man jetzt nicht nur mit dem Datenhandschuh greift, sondern dass der Datenhandschuh auch eine sinnliche Rückmeldung gibt. Popularisiert wird es im Moment eben in den, jetzt auch bei mobilen Fahrgeschäften, indem man Virtualität und Achterbahnen miteinander kombiniert. Gleichzeitig ist es eine Diskussion, die Festplätze über letztlich seit des Entstehens der modernen Medien, Kino war so etwas, da ist die Kirmes plötzlich nicht mehr so attraktiv geworden, die Leute sind ins Kino gegangen. Gleichzeitig gab es unglaublich viel Jahrmarkt-Kinematografen. Dann gab es in den 50er Jahren die ersten 3D-Kinos, wo man auch dachte, die Leute schauen sich jetzt nur noch 3D-Kinos an und fahren selbst gar nicht mehr Achterbahn. Und dann gab es zu meiner Jugend eben diese Simulatoren, die eigentlich auch ein gefahrloses Erleben ermöglichen. Teilweise standen die auch in den Spielhallen und man dachte auch, es sei eine Konkurrenz für die Kirmes. Trotzdem scheinen sich diese Festplätze irgendwie zu behaupten und schaffen es, diese neuen Erlebnisqualitäten in irgendeiner Form zu integrieren.
Ja, Sie hatten vorhin Virtual Reality angesprochen und das der Spaßgesellschaft zugeordnet und dem würde ja quasi auch quasi der Hochkultur entgegensprechen. Ich frage mich aber, heutzutage kann man Virtual Reality im Museum auch nutzen. Also die Künstler nehmen das als Technik, instrumentalisieren das als Technik für sich. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen oder halt diese Diskrepanz Spaßgesellschaft Hochkultur funktioniert ja dann eigentlich nicht mehr?
Ich blende mal kurz die Spaßgesellschaft aus und mache es nur mit der Hoch- und mit E- und U-Kultur. Bei den Computerspielen, als ich irgendwie in den Anfang der 90er Jahre damit begann, waren zum einen also die ersten Male, als ich Cyberspace und sowas gelesen habe, hat sich Hochkultur immens drauf gestört. Norbert Bolz und Telepolis und diese ganzen Kittler natürlich, die ganzen Leute fingen plötzlich an, Gibson zu lesen und haben sich darauf gestürzt. Die ersten Male, wo ich dann Cyberspace erlebt habe, war tatsächlich auch im hochkulturellen Kontext, irgendwie in Museen, was aber lange bis letztlich Piast, glaube ich, 2000 oder 2002 oder so mit der Dissertation bei, oh Gott, egal, bei Vogel durchgestartet ist, war es relativ schwer, die für mich jetzt die Narrative von Computerspielen in der Hochkultur zu thematisieren. Also während meines Studiums war es irgendwie so, dass ich Spaß hatte, Castle Wolfenstein oder sowas zu spielen, oder Siedler oder keine Ahnung, was es damals gab, Civilization, und eigentlich Spaß hatte, dieses, was ich scheinbar zufällig erlebt habe, in eine Form zu fassen und dann zu interpretieren. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Es kam in Freiburg einfach nicht. Es wurde einfach nicht ernst genommen, bis letztlich dann mit John Fiske und den Cultural Studies man plötzlich dazu übergegangen ist, dann auch solche alltäglichen Phänomene aufzuwerten und als Text zu lesen. Und das war einfach 10 Jahre später. Inzwischen, glaube ich, ist, was Computerspiele angeht, sind die in der Hochkultur angekommen, klar.
Wenn ich den Veranstaltungstext richtig in Erinnerung habe, dann wurde auch angekündigt, darauf einzugehen, inwiefern diese oder warum diese Freizeitparks nicht mehr im städtischen, in der Innenstadt sind, sondern sich immer mehr nach außen verlagern oder an den Rand der Stadt. Das würde mich jetzt noch interessieren, weshalb das so ist.
Mhm. Letztlich ist es eine Exklusion aus dem urbanen Raum. Das ist jetzt einfach mal rein beschreibend. Dadurch, dass sich diese Plätze verdauert haben, brauchten sie einen Ort, den sie erstmal eine Weile innehaben konnten. Dazu kommt aber etwas, dass sich auch der Charakter gewandelt hat. In der Stadt gehe ich mit Freunden aus, ich versuche jemanden kennenzulernen. Bei den Parks muss ich außerhalb fahren. Ich fahre mit meinen Eltern dahin oder es ist ein größerer Ausflug. Also es verändert sich auch die Qualität. Das eine sind eher Orte, wo ich mit Freunden hingehe. Das andere ist eher ein Ort, wo ich mit der Familie hingehe. Gleichzeitig geht auch dieses Rauschhafte ein Stück weit, also es ist jetzt doch, kann man sagen, dieses Rauschhafte der Kirmes ist auf den Parks ein Stück weit ausgeschlossen. Oft gab es kein Alkohol oder man kann keine nicht, dass Kaugummis jetzt ein Rauschmittel sind, aber zum Beispiel kann man keine Kaugummis kauen, damit die Wege sauber bleiben. Und das Dritte ist letztlich, das hat etwas mit den Dimensionen zu tun. Diese Orte sind einfach riesig und lassen sich jetzt heute, sind auch viel größer als die Lunaparks, lassen sich jetzt einfach nicht mehr nahestädtisch anlegen oder nur noch sehr selten.
Ja, dann mit mich erstmal den
diesen Teil beenden und Sie können auch gleich im Anschluss an unser Gespräch noch vielleicht die ein oder andere Frage stellen. Ich möchte noch den nächsten Thomasius Club, den letzten vor der Sommerpause, ankündigen. Und zwar findet er am 4. Juli statt. Zu Gast wird sein Dirk van Laak und wir reden dann über all die Dinge, die im Fluss sind. Von Verkehr bis zur Datenautobahn sozusagen, bis zur Achterbahn vielleicht auch, ja, also über die Lebensströme. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind und ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Dank Ihnen.